Ampel aus. Das ist das Wort des Jahres 2024, gekürt von der Gesellschaft für deutsche Sprache. Wann, wenn nicht jetzt, ist es also Zeit, Bilanz zu ziehen. Knapp 3 Jahre Ampelregierung. Was bleibt davon? Und was hat die Koalition auf der Strecke gelassen? Zusammen mit Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio klären wir, wieso einige Ampel-Ideen jetzt doch noch umgesetzt werden könnten und was das mit dem Wahlkampf zu tun hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 17. Dezember. Hallo Torben.
Hallo Viktoria.
Wir machen heute eine kleine Zeugnisvergabe. Was sagst du vorab, Torben? Muss die Ampel da zittern?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen kompliziert, weil auf der einen Seite ist klar, dass die Ampel nicht versetzt wird. Keiner will diese Ampel mehr, gilt als die unbeliebteste Bundesregierung aller Zeiten. Und dennoch würde ich der Ampel, was die Note angeht, wahrscheinlich eher irgendwie eine 3 geben als eine 5.
Bevor wir die Details anschauen, lass uns erstmal den Rahmen abstecken. Was waren denn die größten Herausforderungen für die Regierung in diesen knapp 3 Jahren?
Also zum einen, glaube ich, ist schon mal eine große Herausforderung gewesen, dass da nicht mehr 2 Parteien irgendwie miteinander regiert haben, sondern 3. Das gab es so vorher noch nicht in Deutschland. Auf Bundesebene ist sehr kompliziert. Dann haben wir immer noch die Nachwirkung der Corona-Zeit gehabt. Das hat die Wirtschaft stark betroffen, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger sehr bewegt und auch sehr stark verunsichert. Und kaum hat die Ampel angefangen, begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.
Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Das hat natürlich massive Auswirkungen gehabt, a, auf das Sicherheitsempfinden der Menschen und auf das deutsche Energiesystem. Und als hätte das nicht gereicht, hat dann auch das Bundesverfassungsgericht in einer späteren Phase der Ampel auch noch ein sehr fundamentales Urteil gefällt.
Das Bundesverfassungsgericht hat den Finanzplänen der Regierung einen massiven Dämpfer versetzt. Karlsruhe erklärte heute den 2. Nachtragshaushalt 2021 für nichtig und gab einer Klage der Unionsfraktion statt. Das Gericht hatte beanstandet, dass die Ampel nicht benötigte Kredite zur Bewältigung der Corona-Krise umgewidmet und so die Schuldenbremse umgangen hatte.
Dann haben noch mal eben 60 Milliarden Euro gefehlt und das war wirklich der perfekte Sturm und da ist die Ampel nie wieder rausgekommen.
Eine Herausforderung, die auch damit zu tun hat, mit dem russischen Angriffskrieg und mit Geldproblemen irgendwie auch, ist ja die Energiekrise. Wie hat die Ampel das in den Griff bekommen?
Interessanterweise sagen da ja sogar Oppositionspolitiker aus der Union, wenn auch eher hinter hervorgehaltener Hand oder so im Hintergrund, dass das die Ampel eigentlich ganz gut gemacht hat. Also dieses unmittelbare Management dieser Energiekrise. Da war es ja wirklich unklar, wie es jetzt weitergeht. Vielleicht müssen Teile der Wirtschaft aufhören, der Industrie aufhören zu produzieren, bleiben die Wohnungen warm. Wir erinnern uns vielleicht, dass es Aufrufe gab, nicht mehr so oft zu duschen, vielleicht doch häufiger den Waschlappen zu benutzen, mindestens aber die Raumtemperatur etwas abzusenken. Also das war wirklich eine sehr heikle Phase, weil durch den Wegfall des russischen Gases einfach eine Menge fiel. Deutschland hat ja so viel wie kein anderes europäisches Land Gas aus Russland bezogen. Und dieses Krisenmanagement ist ganz gut gelaufen, denn wir wissen ja, dass im Grunde die Wirtschaft weiter produzieren konnte und dass es auch weiterhin möglich war, warm zu duschen und die Heizung anzumachen. Aber das war ganz schön schwierig. Es wurde relativ schnell und vor allem relativ unbürokratisch wirklich geguckt, wo bekommen wir jetzt andere Energie her. In Windeseile wurden LNG-Terminals gebaut. Das dauert normalerweise Jahre, solche Vorhaben irgendwie umzusetzen, weil dann natürlich die Länder und die Kommunen und so weiter ganz viele Anträge gestellt werden müssen. Das haben alle so stark priorisiert in der Zeit, dass das einfach außergewöhnlich schnell ging. Das wurde dann vom Bundeskanzler ja auch als das neue Deutschland-Tempo beschrieben, in der Hoffnung, dass man das vielleicht auch übersetzen kann auf andere Abläufe.
Das neue Deutschland-Tempo ist hier schnell alles fertig geworden.
Ich habe einmal bei anderer Gelegenheit gesagt, die Maßnahmen, die wir ergreifen, sind ein Bums. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelbums. Es soll dazu beitragen, dass jetzt schnell, zügig und für alle schnell feststellbar die Preise sinken für Energie.
Aber es hat natürlich auch ein Stück weit gezeigt, dadurch, dass das so gut lief, also dass eben diese Energiekrise halbwegs schadlos an uns allen so vorbeigegangen ist, hat man natürlich so ein bisschen aus den Augen verloren, dass es dieses Problem überhaupt gab. Und im Nachhinein, ja, wird das der Ampel dann gar nicht mehr als so schon bedeutende Leistung irgendwie ausgelegt.
Ist das dieses Präventionsparadox, was wir aus der Corona-Krise kennen? Also wenn hinterher alles gut geht, dann merkt man nicht so richtig, dass da eine große Anstrengung hintersteckt?
Würde ich schon sagen, und vor allem stellt man da natürlich auch vieles in Frage im Nachhinein. Also das hat man bei Corona sehr stark gemerkt. Da hat man sich natürlich, ich mich auch danach gefragt, war das jetzt wirklich nötig, irgendwie die Kitas zu schließen, die Schulen teilweise zu schließen, festzulegen, dass man irgendwie nur noch zwei Leute treffen darf. Aber natürlich wissen wir nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn man das nicht gemacht hätte. Und das gilt natürlich auch sehr stark für die Energiekrise, dass dadurch, dass nicht viel passiert ist, denn im Nachhinein viele denken, war das überhaupt nötig.
Also einige Maßnahmen haben da gewirkt. Wir haben nicht frieren müssen im Winter wegen des fehlenden Gas aus Russland. Trotzdem gibt es auch Kritik an der Energiepolitik der Ampel, nicht nur aus der Opposition, zum Beispiel auch vom Bundesrechnungshof, der sagt, da sei die Regierung deutlich zu langsam im Bau von Windrädern, Solaranlagen und wenn das so weiterginge, sei in Zukunft auch die Stromversorgung in Deutschland nicht sicher. Das ist ja kein gutes Fazit in Sachen Energiepolitik.
Das ist kein gutes Fazit, würde ich aber in der Härte auch nicht wirklich mitgehen. Also wir müssen ja sehen, von wo wir kommen und wo wir jetzt stehen. Und immerhin ist es ja so, dass jetzt 61% der Energie, die wir brauchen, aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Der Ausbau der Infrastruktur, die natürlich ganz zentral ist, um diese Werte zu erreichen, geht wirklich in größeren Schritten voran. Das hat verschiedene Gründe, aber meines Erachtens war das Tempo noch nie so groß wie jetzt. Das geben die Zahlen auf jeden Fall her. Und natürlich würde man sich immer wünschen, dass es noch schneller geht. Es gibt natürlich auch größere Möglichkeiten in Deutschland, sich gegen so Bauvorhaben und Ausbauvorhaben irgendwie zur Wehr zu setzen. Man kann dagegen klagen. Es gibt X-Bürgerinitiativen, die sagen, hier nicht und so weiter. Das heißt, ja, in einem Rechtsstaat geht es natürlich nicht so schnell wie zum Beispiel in Ländern wie China, auf die ja dann oft geguckt wird und gesagt wird, guck mal, die Chinesen, die bauen nicht nur schneller Flughäfen, sondern haben jetzt auch den Ausbau der erneuerbaren Energien viel brachialer vorangetrieben. Das stimmt. Aber wahrscheinlich möchte keiner in so einem System leben wie in China, wo natürlich sozusagen die Meinung der Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht zählt, sondern das durchgesetzt wird, was sich die Partei überlegt hat. Das Problem mit Bürokratieabbau ist ja immer, dass sich das alle eigentlich vornehmen und dann aber meistens mehr Gesetze dazukommen, um überhaupt Bürokratie abzubauen. Und unterm Strich hat man noch mehr Gesetze und noch mehr Vorgaben als vorher. Das heißt, es geht oft in die entgegengesetzte Richtung eigentlich. In bestimmten Bereichen hat das gut geklappt. Es gab großen Streit um das Thema Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das klingt furchtbar, ist aber wichtig für Bauvorhaben. Es ist heute einfacher möglich, solche Vorhaben umzusetzen, weil zum Beispiel das ganze Klagerecht verändert wurde. Früher haben das vor allem auch Umweltverbände sehr gerne genutzt und dann hat der eine Umweltverband geklagt gegen ein Bauvorhaben und wenn das ausgeurteilt war, dann kam der nächste und so kam Klage nach Klage und Bürgerinitiative nach Bürgerinitiative und am Ende hat es 20 Jahre gedauert, bis die Autobahn gebaut war oder die Brücke. Und das hat sich verändert. Heute gibt es dann sozusagen ein Urteil. Und wenn das ausgeurteilt ist, dann darf es da keine Klagen mehr geben. Das hilft natürlich. Es sind aber auch Vorgänge digitalisiert worden, ganz plastisch. Man kann jetzt zum Beispiel sein Auto elektronisch anmelden und bekommt dann das Kennzeichen. Das war früher immer verbunden mit einem Gang zum Amt. Das hat sich verändert. Und das sind so kleine Stellschrauben. Aber Deutschland, würde ich sagen, ist auch 2024 immer noch ein sehr bürokratisches Land.
Also, gemischtes Fazit, aber du sagst, nicht durchgefallen. Was bleibt denn außerdem von dieser Ampelregierung?
Da gibt es aus meiner Sicht schon eine ganze Menge Punkte, die die Ampel erreicht hat. Ganz konkret, ich habe mich damit selber auch viel beschäftigt, ist der Verkehrsbereich. Da ist zum einen natürlich etwas sehr Praktisches erfunden worden, nach dem 9-Euro-Ticket dann das Deutschland-Ticket, das ja dauerhaft auch am Start bleiben soll. Also eine komplette Vereinfachung der ganzen Tarifstrukturen, ein Ticket für das ganze Land. Es ist relativ leicht zu verstehen und es ist für die meisten auch günstiger. So, das ist, würde ich sagen, ein kleiner, aber sehr sichtbarer und sehr gut zu verstehender Erfolg. Dann hat man sich um die Bahn Stadtsanierung gekümmert, auch mit mehr Geld als früher. Man hat das ganze Baustellenmanagement, wie es so schön heißt, umgestellt. Früher hat man häufig Strecken gesperrt für eine bestimmte Zeit, hat hier und da vielleicht mal die Weichen dann ausgetauscht oder die Oberleitung. Und heute, das ist zumindest die Strategie, die wir jetzt sehen, dass man einen kompletten Abschnitt sperrt, alles austauscht, in der Hoffnung, dass man dann nicht dieses Flickwerk Jahr für Jahr wiederholt, sondern dann ist ein bestimmter Abschnitt, der auch besonders stark genutzt wird, fertig saniert, wieder wie neu im Grunde. Und die Hoffnung, die sich damit verbindet, ist, dass es einfach zu deutlich weniger Verspätung kommt. Das ist so der Bahnbereich.
Kurze Frage, wann wird man das merken? Ich merke das noch nicht.
Ja, es gibt Leute, die sagen, Volker Wissing ist irgendwie der schlimmste Verkehrsminister, den es je gab, weil die Pünktlichkeitswerte so schlimm waren wie noch nie. Man kann aber auch sagen, Volker Wissing geht jetzt wirklich fundamentale Probleme an und sorgt mit diesem neuen Angang im Grunde, mit diesem Problem umzugehen, dafür, dass es besser wird. Er wird davon nicht mehr viel haben als Verkehrsminister. Er wird wahrscheinlich bei vielen im Kopf bleiben als derjenige, wo das mit der Bahn gar nicht mehr ging. Aber so in, also jetzt schon durch diese eine Baustelle, vielleicht kann man es da ganz plastisch machen, die jetzt saniert wurde, das ist in Hessen. Diese eine Verbindung, das sind nur wenige Kilometer, sorgt für fast 7% aller Verspätung in ganz Deutschland. Das ist ja schon mal was. Und wenn jetzt diese Verbindung besser läuft und da nicht jeden Tag irgendwelche Betriebsstörungen sind, dann müsste die Bahn nach dieser Rechnung 7% pünktlicher sein. Und so geht man jetzt im Grunde alle Strecken durch, die besonders stark genutzt werden. Und das soll in 5, 6, 7 Jahren abgeschlossen sein. Mhm. Und dann wird man das wahrscheinlich schon spüren. Aber man merkt, es ist jetzt nicht nächste Woche der Fall.
Okay, also wenn du sagst, es ist in 5, 6, 7 Jahren, dann bleibt es vielleicht von der Ampelregierung übrig, aber man merkt es dann vielleicht erst nach der nächsten Regierung.
Genau, und die wird das dann wahrscheinlich auch für sich in Anspruch nehmen, dass es jetzt besser läuft. Das ist so, wie Politik funktioniert.
Was hat die Ampel noch geschafft in diesen 3 Jahren?
Aus meiner Sicht noch relativ zentral sind ein paar arbeits- und sozialpolitische Maßnahmen, zum Beispiel das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das ist neben all den Vorteilen, die das hat für Leute, die in dieses Land kommen wollen, um zu arbeiten, auch erstmal eine Anerkennung dessen, dass wir wirklich ein Einwanderungsland sind. Das ist wichtig, weil wir wissen alle, dass wir jede Menge Fachkräfte brauchen, auch in den nächsten Jahren, um irgendwie zumindest das wirtschaftliche System irgendwie stabil zu halten. Das würde ich sagen, ist schon ein Erfolg, der auch relativ unumstritten ist und zumindest auch unumstritten war innerhalb der Ampel, weil auch die FDP da sehr stark auch mitgearbeitet hat, dass es diese Reform gibt. Dann ist noch das Kindergeld angehoben worden. Das betrifft natürlich viele Familien. Das Bürgergeld ist geschaffen worden. Das würden jetzt nicht alle als Erfolg sehen, weil natürlich das Bürgergeld sehr umstritten ist, weil man oft die in den Blick nimmt, die so als Totalverweigerer gelten. Das sind in Summe gar nicht so wahnsinnig viele, vor allem im Vergleich zu denen, die es sonst noch bekommen. Aber das ist für viele, die ja was dazu brauchen, weil sie mit ihrem Job nicht genug Geld verdienen, oder auch für viele, die einfach darauf angewiesen sind, weil sie sich in einer vielleicht gesundheitlichen Notlage befinden, schon auskömmlich.
Trotzdem gab es auch wahnsinnig viel Kritik daran. Zum Beispiel an einem vermeintlich zu geringen Abstand zwischen dem, was Bürgergeldempfängern gezahlt wird, und denen, die aufstocken. Es gibt auch ganz viel Kritik an den 1.000 Euro Anschubfinanzierung, also eine Prämie von 1.000 Euro für Langzeitarbeitslose, wenn sie denn ein Jahr lang in einem Arbeitsverhältnis sind. Das wurde als blanker Hohn ausgelegt für arbeitende Leute von der Opposition. Damit sind sie ja jetzt nicht nur besonders gut angekommen, ne?
Das stimmt. Man muss da, glaube ich, unterscheiden zwischen Sachen, die so in der Debatte eine Rolle spielen, und Sachen, die real sind. Diese 1.000 Euro, das war eine Idee, die in so einem Punktepapier auf den letzten Metern der Ampel noch entwickelt wurden. Die wird es wahrscheinlich nie geben, weil da das Feedback tatsächlich nicht besonders gut war. Das wurde tatsächlich als unfair auch wahrgenommen. Da kann man natürlich drüber streiten. Man kann natürlich auch argumentieren, vielleicht verdienen einfach auch viel zu viele Leute in diesem Land zu wenig. Wenn das wirklich so ist, die Ampel hat sich ja überlegt, im Grunde das Bürgergeld an die Inflation zu koppeln. Nun wissen wir alle, dass die Inflation in den letzten Jahren sehr stark gestiegen sind. Dementsprechend hoch ist auch das Bürgergeld dann ausgefallen. Dahinter steht aber am Ende schon auch noch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das gesagt hat, so und so muss das gestaltet sein, damit die Leute irgendwie ein Existenzminimum haben. Das heißt, egal wer künftig dieses Land regiert, wahrscheinlich wird man die Sätze nie wieder so massiv absenken können, weil natürlich irgendwie das Existenzminimum gesichert sein sollte.
Wenn wir jetzt hier versuchen, ein Fazit zu ziehen über die Ampelregierung, dann bleibt ja eigentlich nur der Vergleich zu Vorgängerregierungen. Kann man das überhaupt so vergleichen?
Nur bedingt, glaube ich, weil die Zeiten andere sind und weil im Ampelkoalitionsvertrag auch echt viele Maßnahmen drin standen. Ich meine auch mehr als bei Vorgängerregierungen. Von daher ist das mit dem Vergleich immer schwierig. Aber fest steht, die Ampel hat einen Großteil ihrer Vorhaben umgesetzt. Man kann natürlich, und das passiert ja auch, die einzelnen Vorhaben kritisieren und die doof finden. Aber man kann der Ampel nicht vorwerfen, dass sie nichts erreicht hat. Das, was sie sich vorgenommen hat, ist zu einem großen, großen Teil wirklich abgearbeitet worden. Und das ist, wenn man es jetzt wirklich quasi wie so eine mit so einer Schulnote versehen möchte, wie fleißig sie waren, dann wäre man da wahrscheinlich eher bei einer 2 oder 3 plus als bei einer 5.
Das sind jetzt schon einige Punkte, die wir besprochen haben, was die Ampel umgesetzt hat. Wieso hat sich trotzdem dieses Gefühl breit gemacht und auch dieses Image, dass die Ampel nicht so viel hinkriegt?
Das hat, glaube ich, ganz viele Gründe und ich versuche mal so 2, 3 zu nennen. Zum einen ist es so, dass diese Ampel, die aus 3 Partnern bestand, meisterhaft darin war, wirklich meisterhaft, sich selbst fast am stärksten zu kritisieren.
Wir haben wichtige Themen zu bewältigen und man kann ja jetzt nicht behaupten, dass im Moment die Dinge zügig abgearbeitet werden.
Von der Verweigerungskommunikation ist es zur Ermöglichungskommunikation übergegangen. Und das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass einige jetzt nicht mehr damit rechnen, das Gesetz verhindern zu können. Und das ist auch richtig so.
Ich kann uns allen sehr raten, in der Sommerpause ein bisschen Zeit in Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu verbringen, um mal ein bisschen rauszufinden, wie die Art und Weise, wie wir so arbeiten und wie wir hier so wirken, eigentlich bei den Menschen da draußen ankommt.
Also wenn es irgendwie einen Kompromiss gab, meinetwegen, dass man jetzt bestimmte Sachen schneller baut, dann haben, und da sind auch ein paar Straßen mit dabei, dann wurde halt auch von den Grünen zum Beispiel nicht gesagt, super, dass wir jetzt irgendwie die Erneuerbaren schneller ausbauen und die Eisenbahnschienen, sondern dann wurde oft gesagt, na, aber das ist jetzt schon doof, dass wir da jetzt auch noch irgendwie ein paar Straßen dann auch schneller ausbauen können. Das heißt, die Ampel, und das gilt für alle Parteien, hat sich oft am stärksten selbst kritisiert. Und das hat natürlich den Eindruck erweckt, die finden das ja selbst gar nicht so gut, was die da gemacht haben. Dann sorgt das nicht gerade für Vertrauen, sondern sorgt für dieses Gefühl irgendwie, das nervt. Also die wissen selbst nicht so richtig, wo sie lang wollen. Das ist das eine. Und natürlich, wir haben über die Krisen gesprochen und Kriege, die es gibt. Es gibt insgesamt das Gefühl, dass es unsicherer wird. Es gibt insgesamt das Gefühl, dass es mit Deutschland nicht mehr so richtig läuft. Wir sind in einem Strukturwandel. Alte Gewissheiten gelten nicht mehr. So die alte Rechnung, billige Energie aus Russland, Sicherheit über die USA und in China produzieren wir irgendwie unseren Kram billig und verkaufen den da auch. Das verändert sich alles. Das hat nichts mit der Ampel zu tun. Das ist sozusagen etwas Größeres, was sich da gerade tut. Und ich glaube, so ganz diffus spüren das auch viele, dass sich Deutschland gerade verändert und dass Deutschland auch darum kämpfen muss, weiterhin ein erfolgreiches Land zu sein mit einer großen Wirtschaftskraft. Und ich glaube, all das sorgt für kein gutes Gefühl einfach.
Ja, und jetzt haben wir schon einiges gehört, was die Ampel umgesetzt hat in dieser Zeit. Über eins haben wir aber noch nicht gesprochen. Und ich glaube, bei dem, was in Erinnerung bleiben wird von der Ampel, gehört das mindestens mal dazu.
In der Bundesregierung gibt es neuen Streit über das Gebäudeenergiegesetz.
Heute über die umstrittenen Regierungspläne zum Austausch von Heizungen diskutiert.
Die Ampelkoalition hat sich auf das lange umstrittene Gebäudeenergiegesetz geeinigt.
Das Heizungsgesetz bzw. Gebäudeenergiegesetz heißt es ja eigentlich. Ist es am Ende vielleicht doch das, was man von der Ampel in Erinnerung behalten wird?
Ja, einige werden das sicherlich in Erinnerung behalten. Das Gebäudeenergiegesetz, auch bekannt als Heizhammer, wie es ja vom Boulevard auch wirklich über Wochen und Wochen ja sehr stark thematisiert wurde, das wird bleiben. Das weiß auch Robert Habeck, das wissen alle in der Ampel, dass das nicht gut lief. Im Grunde ist ja das Gebäudeenergiegesetz keine Erfindung der Ampel, sondern schon in der Vorgängerregierung auch so beschlossen worden. Dann wurde das aber weiterentwickelt und es wurden halt diese Fristen festgesetzt. Und das hat viele offenbar so stark verunsichert, also in dieser sehr verunsicherten Zeit, dass sie jetzt dachten, jetzt muss ich hier morgen irgendwie meine Heizung ausbauen. Da sind natürlich auch jede Menge Falschinformationen in die Welt gesetzt worden und auch wirklich Angst gemacht worden und Panik geschürt worden. Nichtsdestotrotz war das insofern nicht gut von der Ampel, als das irgendwie völlig unklar war, wie das Ganze sozial begleitet wird. Also klar ist irgendwie, perspektivisch macht es keinen Sinn mehr, sich eine Ölheizung einzubauen. Ich glaube, da würden auch die meisten mitgehen, weil Öl einfach immer, immer teurer wird. Auf der anderen Seite hat sich natürlich die Frage gestellt, wie kann ich mir das leisten? Und da hat die Ampel in der frühen Phase keine Antworten drauf gegeben und dementsprechend ist das Kind sehr früh dann auch in den Brunnen gefallen.
Schauen wir uns mal an, nachdem wir jetzt viel darüber gesprochen haben, was die Ampel umgesetzt hat. Was ist denn liegen geblieben? Welche Projekte sind nicht umgesetzt worden?
Da ist schon eine Menge liegen geblieben und tatsächlich auch ziemlich wichtige Dinge. Es gibt das Rentenpaket 2. Auch das kein Begriff, der einem sofort genau erzählt, was das bedeutet. Aber das ist im Grunde die Sicherung der Rente. Und die Rente betrifft natürlich wahnsinnig viele Leute, ist eins der zentralen Themen auch in den nächsten Jahren. Und da hatte sich die Ampel vorgenommen, jetzt auf den letzten Meter noch im Grunde dieses Paket zu verabschieden. Und das sieht zum einen vor, dass man das Rentenniveau stabilisiert. Das heißt, 48% dessen, was ich dann verdient habe, werde ich dann auch als Rente zugesichert bekommen, auch perspektivisch für die nächsten Jahre. So, das war damit drin. Und gleichzeitig hat die Ampel auch versucht, einen neuen Weg zu gehen, nämlich sozusagen über Geld, was man am Kapitalmarkt anlegt, auch ja das Geld aufwachsen zu lassen und so ein bisschen davon zu profitieren, was eben dann die Kapitalmärkte ergeben. Das hat am Ende nicht mehr funktioniert und das wird für die nächste Bundesregierung, egal wer sie anführt, ein Riesenthema sein. Und dann gibt es auch noch eine Reihe andere Dinge, die liegen geblieben sind, die nicht umgesetzt wurden. Zum Beispiel die Kindergrundsicherung. Das gilt immer so als das zentrale Sozialgesetz, das eigentlich die Grünen gerne gesehen hätten. Hat nicht geklappt, liegt sicherlich auch an der zuständigen Ministerin Lisa Paus von den Grünen, die da keine gute Figur gemacht hat, wo völlig unklar war, wie soll das jetzt genau funktionieren, wie viel Geld braucht sie, da hat sie immer andere Zahlen genannt, das hat für großes Misstrauen vor allem bei der FDP gesorgt und am Ende, also die Kindergrundsicherung, diese Vereinfachung, dass im Grunde eine Familie, die ein Kind bekommt, sich einmal irgendwo meldet und dann alle Leistungen, die dieser Familie zustehen, ausgezahlt bekommt, ohne 35 Anträge auszufüllen für die verschiedenen Leistungen wie Kindergeld zum Beispiel. Das wäre etwas gewesen, was, glaube ich, vielen das Leben einfacher gemacht hätte, hat aber nicht mehr geklappt.
Ein Thema, was mir noch einfällt, ist die sogenannte Mietpreisbremse. Also der Versuch, das Wohnen vor allen Dingen in den großen Städten nicht mehr ganz so teuer werden zu lassen. Was ist eigentlich daraus geworden?
Ja, auch das wird wahrscheinlich nichts mehr jetzt in der restlichen Zeit, die noch bleibt bis zur Bundestagswahl. Da geht es darum, dass im Grunde die Mieten nicht über 10% zur ortsüblichen Miete angehoben werden dürfen. Das betrifft wahnsinnig viele. Deutschland ist ja wirklich ein Mieterland. Das dürfte nichts mehr werden. Da fehlt die Mehrheit im Bundestag. Und dann gibt es noch was, worüber jetzt auch zuletzt sehr stark diskutiert wurde, nämlich das Tariftreuegesetz. Auch kein schöner Titel, geht im Grunde darum, dass man, wenn der Staat Aufträge vergibt, für was auch immer, Bau von Autobahnen, dass da eben nur Firmen eingesetzt werden oder beauftragt werden, die nach Tarif zahlen. Das ist nämlich jetzt häufig so, dass sich dann Firmen, die diesen Auftrag wollen, unterbieten und häufig zulasten derjenigen, die denn da am Ende auf der Baustelle stehen. Und das ist ein sehr starkes Thema der SPD. Die hätten das gerne schon länger umgesetzt. Dürfte auch nichts mehr werden jetzt in dieser Regierung. Und ob es eine nächste Regierung nochmal anpackt, ist unklar.
Wie geht's denn jetzt noch weiter auf der Zielgerade bis zu den Neuwahlen? Kommt da jetzt noch was von den Dingen, die noch offen sind?
Wovon man ausgehen kann, was noch kommt, was wahrscheinlich auch relativ zeitnah kommt, ist die Stärkung des Bundesverfassungsgerichts. Das ist erstmal nichts, was jetzt die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar betrifft, aber es geht im Grunde darum, dass man das Bundesverfassungsgericht nicht so einfach aufweichen kann. Die Befürchtung ist, dass wenn die AfD eine bestimmte Stärke im Bundestag erreicht und vielleicht auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, dass dann die Zweidrittelmehrheit fehlt, die nötig ist, um ja das Bundesverfassungsgericht zu stärken. Und weil man eben nicht weiß, wie diese Wahl ausgeht, sind sich da eigentlich SPD, FDP, Grüne und auch die CDU, CSU-Fraktion relativ einig, dass man das jetzt noch in dieser Legislaturperiode über die Bühne bringen sollte. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir das noch erleben werden.
Apropos Bundesverfassungsgericht stärken. Wir haben da schon eine Folge gemacht. Wie bedroht ist unser Rechtsstaat? Da schauen wir, wie gut unsere Verfassungsgerichte gegen Attacken von extremistischen Parteien geschützt sind. Findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Da gibt es auch die Links zu allen unseren Ampelfolgen. Falls ihr nochmal in Erinnerung schwelgen wollt. Wie verhält sich denn jetzt eigentlich die CDU und CSU am Schluss? Wie viel werden die noch mithelfen, Gesetze bzw. Gesetzesentwürfe auf den Weg zu bringen?
Da hört man unterschiedliche Signale. Fest steht aus meiner Sicht, dass alles, was den Haushalt betrifft, also was wirklich mit mehr Geld verbunden ist, da bin ich skeptisch, dass die Union da mitgeht. Auch weil sie sagt, ihr habt uns gar keinen Haushalt überlassen. Wir wissen gar nicht sozusagen, wie wir jetzt ins nächste Jahr gehen. Und dementsprechend ja, ist die CDU da relativ straight und sagt so, wir wählen jetzt, dann gibt es eine neue Regierung. Und dann kann man zur Not auch Sachen rückwirkend noch beschließen, die vielleicht die Bürgerinnen und Bürger noch betreffen. Für die CDU-CSU-Fraktion ist es so ein Stück weit ein Dilemma. Auf der einen Seite wollen sie jetzt nicht der Restampel dabei helfen, noch so Lieblingsprojekte durchzusetzen. Also Lieblingsprojekte wie zum Beispiel für die SPD das Tariftreuegesetz oder die Mietbremse. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch argumentieren, wenn die Union da jetzt zustimmt, dann fehlt diesen Parteien, der SPD und den Grünen, fehlen diese Themen im Wahlkampf. Weil sonst würden sie in den Wahlkampf gehen und sagen, wir möchten die Mietpreisbremse und mit der Union ist das nicht zu machen. Wenn man das vorher abräumt, dann fehlen so sozialdemokratische und grüne Klassiker im Wahlkampf. Und dementsprechend ist das für die Union so ein, ja, vielleicht ein Dilemma, zumindest eine ja, strategische Frage, ob sie jetzt noch helfen oder nicht.
Und die Vorhaben, die liegen bleiben, sind die dann komplett vom Tisch?
Da bin ich mir unsicher, weil man darf nicht vergessen, es gibt so natürlich die Spitzen der Parteien, der Fraktionen, die wir jeden Abend in Nachrichten sehen oder von denen in der Zeitung lesen, die jetzt vielleicht sagen, wir machen da nichts mehr mit oder wir machen irgendwie nur das eine noch mit. Dahinter ist die ganze Arbeitsebene, die ganze Fraktion, das sind teilweise hunderte Abgeordnete, die in ihrem Bereich vielleicht bei der Förderung von Schulsport oder so seit Jahren an bestimmten Sachen arbeiten und natürlich ja schon wenig Lust haben, das jetzt einfach so dran zu geben, weil vielleicht der Fraktionsvorsitzende sagt, wir machen da jetzt nichts mehr mit. Also da gibt es schon bei einigen Abgeordneten wirklich auch ein starkes inhaltliches Interesse, das, woran sie jetzt seit Jahren gearbeitet haben, das vielleicht noch mitzumachen.
Die CDU, die hat ja gerade auch laut Umfragen die besten Chancen, eine neue Regierung anzuführen. Die CDU hat die Ampel schon lange stark kritisiert aus der Opposition heraus. Was passiert denn mit den Beschlüssen der Ampelregierung, wenn die CDU an der Regierung ist?
Ja, da hört man ja relativ viel, also was alles wieder abgeschafft werden soll. Zum Beispiel das Cannabis-Gesetz, das soll weg. Das ist, wenn man da mit Fachleuten spricht, glaube ich, gar nicht so einfach, wie das zumindest die CDU so suggeriert. Weil es in Deutschland relativ kompliziert ist, Sachen, die mal straffrei gestellt wurden, wieder unter Strafe zu stellen. Das kann man nicht mal eben so von jetzt auf gleich irgendwie lösen. Das heißt, da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich gelingt, das Cannabis-Gesetz rückgängig zu machen. Das Bürgergeld ist ein großes Reizthema für die Union. Da gibt es viele Stimmen, die sagen, das Bürgergeld muss in seiner jetzigen Form weg. Da wäre meine These, dass man zumindest den Namen ändert. Einige in der Union behaupten, dass Bürgergeld fast so klingt wie irgendwie so bedingungsloses Grundeinkommen und das würde die falschen Anreize setzen. Vielleicht heißt das in Zukunft nicht mehr Bürgergeld, sondern Grundsicherung, aber aus meiner Sicht ist da nicht viel rauszuholen, weil es gibt bestimmte Vorgaben, was ausgezahlt werden muss. Das Existenzminimum ist wichtig. Da gibt es höchstrichterliche Entscheidungen, die sagen, was die Leute so zum Leben brauchen. Und da kann man so gravierend viel gar nicht ändern. Man kann sicherlich, was die Sanktionen angeht, bei diesen Totalverweigerern noch so ein bisschen an der Schraube drehen. Aber erstens gibt es nicht so viele Totalverweigerer, dass das jetzt wirklich große Milliardenbeträge bedeutet. Und zweitens sind die Regeln eigentlich auch schon von der Ampel jetzt nochmal deutlich strenger geworden.
Zum Schluss bei diesem Fazit, lass uns vielleicht nochmal kurz in die Zukunft schauen, vielleicht auch ein bisschen in die Glaskugel. Wenn wir uns vorstellen, in 10 Jahren schauen wir zurück auf die Ampelregierung. Meinst du, wir erinnern uns da als Gesellschaft, als Kollektiv eher an konkrete Themen, die diese Regierung umgesetzt hat oder am Ende vielleicht doch eher an ihre große Unbeliebtheit?
Also ich glaube, die allermeisten Menschen, wenn sie sich dann noch an die Ampel erinnern, werden irgendwie sagen, das war nervig, das hat nicht gut geklappt, das hat irgendwie uns täglich in den Nachrichten beschäftigt und das war irgendwie doof. Das ist auch natürlich okay, dass Leute das so denken. Ich glaube, dass Experten oder politische Beobachter aus den verschiedenen Bereichen vielleicht schon ihr Bild etwas revidieren und sagen, so an den und den Stellen waren das schon die richtigen strukturellen Entscheidungen. Die Art und Weise, wie das abgelaufen ist, war nicht schön, aber das hat am Ende dem Land nicht geschadet, sondern eher genutzt. Aber ich glaube, der allgemeine Eindruck ist nicht gut und sowas lässt sich, glaube ich, auch nicht wieder kitten.
Torben, vielen Dank dir.
Danke, Viktoria.
Torben Ostermann begleitet mit seinen Kolleginnen und Kollegen im ARD-Hauptstadtstudio die Bundespolitik kurz vor den Neuwahlen. Alle News dazu findet ihr bei tagesschau.de. Gefällt euch unser Podcast oder habt ihr auch Verbesserungsvorschläge zu unserem Format? Dann füllt doch unsere kurze Umfrage aus und lasst uns eure Meinung zu FKM da. Den Link zur Umfrage findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank schon mal an alle, die mitmachen. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Sarah Fischbacher. Produktion Jacqueline Bretschek, Ruth-Maria Ostermann, Adele Messmer und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Und noch ein Podcast-Tipp. Der NDR-Info-Podcast Standpunkte gibt euch täglich einen Überblick, wie über das Top-Thema des Tages in verschiedenen Medien diskutiert wird. Da hört ihr, wie Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel von der Zeit, der Welt oder anderen Zeitungen die Dinge bewerten. Außerdem gibt's Kommentare aus Podcasts, Radio- und TV-Sendungen, wie zum Beispiel den Tagesthemen. Von konservativ bis liberal. In Standpunkte gibt's unterschiedliche Positionen zusammengefasst. Zum Mitreden, Mitdiskutieren oder zum Widersprechen. Standpunkte gibt's in der ARD-Audiothek.